Er hat Briefe geschrieben. Er hat das, was er für richtig und gut hielt, mitgeteilt, den Gemeinden mitgeteilt, für die er zuständig war. Und es war damals eben nicht so, dass er ständig überall vor Ort sein konnte, also hat er Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen kommt seine Leidenschaft rüber. Besonders auch in dem Brief, den er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und diese Leidenschaft, die ihn begleitet, die ihn ausmacht, diese Leidenschaft ist ansteckend. Wenn er zum Beispiel von Freiheit spricht, wenn Paulus von Freiheit spricht, dann ist er kaum noch zu halten. Er ist überschwänglich und sagt, Leute, als Christen sind wir frei. Warum vergesst ihr das immer wieder? Warum lebt ihr immer wieder so, als wenn ihr unfrei wäret? Ihr seid frei. Jetzt begreift das doch endlich. Und dann kriegt er so richtig Schwung und sagt, die Sünde, die euch so lange gefesselt hat, die euch geknechtet und geknebelt hat, diese Sünde, sie hat keine Macht mehr über euch, denn ihr seid frei, weil Jesus Christus für euch gestorben ist. Das ist der Kerngedanke bei Paulus, der Kerngedanke, an den er alles andere anbindet. Freiheit ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Freiheit von der Gefangenschaft, Freiheit von der Knechtschaft, Freiheit zu einem neuen Leben. Und Paulus sagt, begreift es endlich. Und dann fangen die Menschen wieder an, dumme Fragen zu stellen. Dumme Fragen kennt ihr vielleicht. Da komme ich nach Hause, bin pitschnass. Und dann höre ich die Frage, regnet es draußen? Da kannst du entweder sagen, nein, es regnet nicht, ich bin noch schnell durch die Waschstraße gehuscht. Oder du sagst, nein, ich habe gerade meinen Pastor getroffen, der hat mich noch eben getauft. Da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, die man dann geben kann. Paulus sagt, jetzt hört doch auf, so dumm zu fragen. Warum fragt ihr denn, was das mit der Gnade und mit der Sünde auf sich hat? Warum sagt ihr denn, dass die Gnade ein Freibrief zur Sünde sei? Denn so haben die Menschen damals argumentiert, naja, wenn Gott gnädig ist und wenn seine Gnade so wichtig ist, dann darf ich ja weiterhin sündigen, damit er seine Gnade auch unters Volk bringen kann. Und da sagt Paulus, so ein Quatsch, hört doch auf damit, die Gnade, sie befreit euch. Sie befreit euch aus der Knechtschaft und ihr müsst und sollt nicht in dieser Knechtschaft bleiben. Diese Freiheit ist ja auch etwas, was unseren ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck sehr begeistert hat. Als DDR-Bürger hatte er da etwas auf dem Herzen, was er den Menschen immer wieder mitgeteilt hat, nämlich, dass wir froh und dankbar sein dürfen, als Deutsche in dieser Freiheit leben zu dürfen. Ja, wir Deutschen, wir sind ein Volk, das erfahren hat, was Freiheit bedeutet, was es heißt, diese Freiheit geschenkt bekommen zu haben. Und Joachim Gauck sagt, es gibt drei Etappen der Freiheit. Das hat er dann auch selbst erfahren nach der Wende. Zunächst einmal die Freiheit, wenn sie ganz jung ist. Ich darf plötzlich tun, was ich will. Da schreibt mir keiner mehr vor, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Die Freiheit, wenn sie ganz jung ist. Das ist begeisternd. Und dann kommt eine zweite Phase. Das ist die Freiheit, wenn sie anstrengend wird. Denn wenn ich dann frei bin, dann merke ich, oh, jetzt habe ich ja auch Verantwortung für mich selbst. Jetzt sagt mir keiner mehr, was ich zu tun und was ich zu lassen habe, sondern ich darf und ich muss selbst entscheiden. Und das ist schwer. Verantwortung, Freiheit kann auch anstrengend sein. Und eine dritte Phase, so sagt er, das ist die Freiheit, wenn sie erwachsen wird. Wenn sie erwachsen wird, wenn ich plötzlich begreife, ich bin nicht nur frei von etwas geworden, sondern ich bin auch frei zu etwas geworden. Freiheit will gestaltet werden. Wenn ich frei bin, dann habe ich Möglichkeiten, vieles zu tun, viel Gutes zu tun. Und diese Freiheit, die haben wir auch als Christen. Auch wir sind frei. Ich will noch einmal kurz betonen, wovon wir eigentlich frei sind als Christen. Weil Paulus das so wichtig ist und weil Jesus selbst das so wichtig ist und mir auch, ehrlich gesagt. Wovon sind wir also frei? Paulus würde sofort sagen, ihr seid befreit von der Knechtschaft der Sünde. Und dann könnte man biblische Erzählungen anführen, wo das immer wieder deutlich wird, welch eine Tyrannin die Sünde auch sein kann. Auch Paulus macht das immer wieder und führt das gerne an. Er sagt, Adam und Eva, sie dachten, sie könnten sein wie Gott und schließlich landeten sie außerhalb des Paradieses. Kain dachte, was soll's, der Neid übermannte ihn und er schlug seinen Bruder. David ließ sich verlocken zur Untreue und verführte Bathseba und am Ende hielt er ein totes Kind in seinen Armen. Die Menschen von Babel wollten größer sein als Gott und weit hinausbauen und am Ende blieben nur Ruinen. Petrus, ja auch Petrus hatte eine große Klappe, wie wir sagen, und versprach Gott treu zu sein und am Ende versagte er. Paulus sagt, dieses Gefüge, das wir hier sehen, dass wir etwas tun, was nicht gut ist und dann hat es Konsequenzen für uns, davon sind wir befreit. Christus hat uns befreit. Und warum das so ist, das finde ich interessant. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann verstehen wir auch wirklich, warum wir frei sind. Paulus sagt, wisst ihr eigentlich, warum ihr frei seid von der Sünde? Er sagt, weil ihr gestorben seid. Das ist ein Ding, oder? Weil ihr gestorben seid, seid ihr frei von der Sünde. Wenn ich sterbe, bin ich frei von dem, was mich vorher belastet hat. Das wissen wir. Wir wissen, wenn ein Mensch im Sterben liegt und vielleicht auch Schmerzen hat, dann sagen wir doch oft, wenn er gestorben ist, jetzt ist er erlöst oder jetzt ist er befreit von diesen Schmerzen, weil mit dem Tod diese Schmerzen kein Anrecht mehr auf ihn haben. Er hat diese Schmerzen überwunden. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, wir haben das gerade gehört im 6. Kapitel des Römerbriefes, wenn wir mit Christus gestorben sind, in seinen Tod hineingegangen sind, dann hat die Sünde kein Anrecht mehr auf mich, weil ich dieses Leben der Sünde verlassen habe, weil ich in diesem Leben gestorben bin. Und dann bekomme ich ein neues Leben geschenkt. Ich werde wieder auferstehen zusammen mit Jesus. Ich bin also in seinen Tod hineingetauft, sagt Paulus, und ich bin mit Jesus wieder auferstanden. Weil ich mit Jesus gestorben bin, bin ich frei, weil ich ein neues Leben habe, ein neues Leben, in dem die Sünde mich nicht mehr regieren darf. Das ist der Grund, warum ich frei bin. Für uns als Christen bedeutet das, in dieser Freiheit zu leben. Zunächst ist es vielleicht ungewohnt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir frei sind, dass wir ein neues Leben haben. Das Zweite ist, das kann dann auch anstrengend werden, in dieser Freiheit als Christ zu leben. Denn ich muss dann Entscheidungen treffen. Soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Wie soll ich das überhaupt einordnen, was ich jetzt tun will? Es ist immer die Frage, wie entscheide ich mich als Christ? Das bleibt und das macht es so schwierig, mit dieser Freiheit zu leben und mit dieser Freiheit umzugehen. Und schließlich sind wir in dieser Freiheit als Christen auch aufgefordert, aufgerufen, wir sind jetzt frei und wir sind auch frei, hier zu gestalten. Wir sind frei zu etwas. Wir sind frei geworden, um das Leben, um unser Leben, aber auch um das Leben anderer Menschen zu gestalten. Lasst uns das nicht vergessen. Dazu sind wir befreit. Wir dürfen gestalten. Wir dürfen auch Gemeinde gestalten. Wir dürfen dazu beitragen, dass unsere Gemeinde lebendig ist, dass unsere Gemeinde anderen Menschen zeigt, was es heißt, frei zu sein, in dieser Freiheit zu leben. Und dann lasst uns diese Gemeinde so gestalten in dieser Freiheit, dass es für andere Menschen attraktiv ist und dass sie sagen, Mensch, das schaue ich mir jetzt einmal an. Da muss doch etwas dahinter stecken. Ich schließe diesen ersten Punkt der Freiheit ab mit einem Gedanken. Paulus fordert uns auf, richtig von uns zu denken. Wisst ihr, was er damit meint? Wir sollen richtig von uns denken. Wir sollen nicht immer wieder denken, ach, ich armer Sünder, ich armer Elender, wie schlecht geht es mir doch und wie bin ich geknechtet und gebeutelt. Nein, wir sollen richtig von uns denken. Wir sind zur Freiheit berufen, sagt er. Wir sind frei und das sollen wir auch wissen. Wissen wir das, dass wir frei sind und leben wir wie freie Menschen? Bitte fragt euch das immer wieder. Lebt ihr wie ein freier Mensch? Oder lebt ihr immer noch wie ein geknechteter Mensch? Nein, ihr seid frei. Paulus würde schier durchdrehen, wenn er feststellt, da sind Menschen, die leben noch wie Geknechtete, obwohl sie frei sind. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir die Freiheit leben. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir unterstehen nicht mehr der Knechtschaft der Sünde. Lasst uns also richtig von uns denken. Das wollen wir immer wieder einüben, richtig von uns zu denken. Dann komme ich jetzt zu dem zweiten Wesentlichen, was ich heute mit euch bedenken möchte. Das schließt sich nämlich an diese Freiheit, in der wir leben. Wenn wir frei sind, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln und zu wachsen. Jedes Leben ist dazu berufen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Jedes Leben. So funktioniert Leben überhaupt. Und wenn man nicht mehr wächst und wenn man sich nicht mehr entwickelt, dann stirbt man. Dann geht man dem Tod entgegen. So ist es. So ist es von Gott gedacht. Und wir wollen jetzt schauen, was bedeutet es eigentlich zu wachsen, zu leben damit, zu leben und zu wachsen. Ich finde es ganz aufregend. Und Michael Herbst schreibt das in seinem Buch ja auch. Er ist auch Großvater und beschreibt auch, wie wunderbar er es findet, kleine Kinder, seine Enkelkinder aufwachsen zu sehen, diese Entwicklung zu sehen. Und denkt nochmal zurück, so die ersten 2, 3 Lebensjahre eines Menschen. Es ist unglaublich, wie viel da passiert, wie viel sich da entwickelt, was wir als Menschen da alles lernen. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, kleine Kinder beim Wachsen, beim sich entwickeln zu beobachten, dann tut es. Dann schaut hin und bewundert es, wie sie von Tag zu Tag Dinge dazulernen und wir stehen nur staunend davor, was dort passiert. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir als Christen auch so sind. Dass Menschen uns anschauen, dass Menschen uns beobachten und dass sie den Mund gar nicht mehr zukriegen, weil wir uns so entwickeln, weil wir so wachsen, weil da so vieles passiert, was wir lernen und was wir umsetzen in unserem Leben. Auch wir dürfen wachsen als Christen. Ich habe ja manchmal den Eindruck, bei Kirchen ist es ja so, dass alle zufrieden sind, wenn es so bleibt, wie es ist. Dann ist man doch schon mal zufrieden, oder? Wenn man den Standard hält, einigermaßen zumindest, dann haben wir doch schon vieles erreicht. Und auch das sage ich ganz ehrlich. Und ich weiß ja auch, dass diese Predigt aufgenommen wird und vielleicht hinterher gehört wird, aber das sage ich voller Bewusstsein auch gegenüber meiner Landeskirche. Ich verzweifle manchmal daran, dass meine Landeskirche damit zufrieden ist, wenn möglichst alles so bleibt, wie es ist. Und wenn man den Niedergang möglichst gut verwaltet, in dem wir uns gerade befinden. Ich finde das fatal, dass man sich damit zufrieden gibt, den Niedergang zu verwalten. Was? Ja, gerne. Denn was passiert, wenn wir das tun? Dann gehen wir dem Tod entgegen. Das ist doch letztendlich die Konsequenz, die daraus resultiert. Nein, wir sind aufgerufen als Christen und auch als Kirche, uns zu entwickeln, zu wachsen. Das wollen wir tun. Gesundes Leben wächst. Die Gemeinde ist ein Ort des Wachstums und nicht ein Ort des Stillstands. Es gibt Phasen. Es gibt Phasen, die Michael Herbst beschreibt, Phasen des Wachstums. Und diese Phasen möchte ich eben mit euch bedenken. Wie passiert Wachstum? Wie passiert Wachstum als Christ? Und das ist jetzt etwas, da möchte ich auch ganz ehrlich mit uns umgehen. Ich möchte mit euch gemeinsam gerne genau hinschauen, in welcher Phase befinden wir uns eigentlich als Gemeinde in Ribbesbüttel, in Röttgesbüttel, in Winkel, hier in unserer Region. Wo stehen wir eigentlich als Gemeinde im Wachstum? Wachsen wir überhaupt oder stagnieren wir? Wie sieht das aus bei uns? Ihr habt eben applaudiert. Und das finde ich toll, das finde ich gut. Und wir wollen gleich mal schauen, ob ihr auch dann applaudiert, wenn wir gucken, wo stehen wir selbst eigentlich als Gemeinde. Wie ist das denn? Also die Phasen. Es sind vier Phasen, die ich gerne mit euch bedenken möchte. Es gibt auch andere Entwürfe, wo solche Wachstumsphasen geschildert werden. Ich halte mich jetzt an den Entwurf von Michael Herbst, den er hier vorgetragen hat, weil ich den auch sehr schlüssig und sehr logisch finde. Die erste Phase des Wachstums als Christ ist das Geborenwerden. Natürlich, wenn wir vom Leben reden, dann muss man geboren werden. Und da gibt es zunächst einmal die Phase, aus der wir alle herkommen. Das ist nämlich das Stadium des Nichtglaubens. Es gibt auch eine Phase vor meinem Christsein. Natürlich gibt es die eine Phase vor meiner Geburt sozusagen. Da werde ich irgendwie, irgendwo und irgendwann auf dieser Erde geboren. Und dann gehe ich so hinein in mein Leben. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn ich erwachsen werde, ich beginne mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja Erwachsenwerden. Ich fange an, Verantwortung zu übernehmen. Ich regiere selbst in meinem Leben. Und das läuft mal besser und mal schlechter, je nachdem. Das kennt ihr alle. Mal hat man gute Phasen, mal gibt es weniger gute Phasen im Leben. Und dann, wenn wir vom Wachstum im Glauben reden, dann kommt es zum ersten entscheidenden Punkt, nämlich zu einer sogenannten Neugeburt. Ich werde als Christ neu geboren. Das heißt, ich entscheide mich, als Christ zu leben. Das bedeutet konkret, ich entscheide mich, die Verantwortung meines Lebens an Gott zu übergeben. Michael Herbst, das finde ich ein ganz tolles Bild, gebraucht an dieser Stelle das Bild des Autofahrens. Er sagt, bisher war es so in meinem Leben, ich saß selbst am Steuer und habe gelenkt. Und jetzt bin ich bereit, mich auf den Beifahrersitz meines Lebens zu setzen und das Steuer Jesus in die Hand zu geben. Und er darf von nun an lenken, darf nun das Fahrzeug bewegen. Das ist eine mutige Entscheidung. Es sind ja auch einige Jugendliche heute hier, einige ältere Jugendliche und auch noch einige jüngere. Es ist ja so, mit 18 macht man ja den Führerschein und es gibt ja mittlerweile auch das begleitete Fahren. Da darf man schon mit 17 sich hinter Steuer setzen, dann aber nur in Begleitung der Eltern in der Regel. Dann muss jemand dabei sein, der noch die Verantwortung mit übernimmt. Und ihr jungen Leute, ihr müsst mal darauf achten. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ob ihr als 17-Jährige mit euren Eltern gefahren seid. Da müsst ihr mal in die Augen eurer Eltern schauen, wenn sie neben euch sitzen. Ah, da ist natürlich ganz viel Vertrauen und ganz... Also das ist ja nicht so einfach, plötzlich daneben zu sitzen. Und dann fährt der junge Kerl, fährt das junge Mädel einfach alleine los und ich muss mich drauf einlassen. So ist es auch als Christ. Wir geben sozusagen Jesus das Steuer in die Hand. Wir setzen uns daneben und dann gucken wir vielleicht manchmal etwas skeptisch. Na, wo wird es denn wohl hingehen? Wird das wohl gut gehen? Aber wir überlassen Jesus das Steuer unseres Lebens. Wir rücken zur Seite und machen Platz. Das ist so die erste Phase. Ich werde neu geboren. Ich lebe als Christ. Petrus hat das auch erlebt. Er nannte sich Simon oder er hieß Simon und kam dann zu Jesus oder Jesus kam zu ihm. So rum ist es ja eigentlich richtig. Und dieser Simon begann ein neues Leben mit Jesus und wurde dadurch zu Petrus, zu dem Fels, zu demjenigen, der am Ende auch maßgeblich die Kirche, in der wir heute leben, mit aufgebaut hat. Aber es brauchte auch bei Petrus diesen Punkt, wo er seine Netze fallen ließ, denn er war Fischer vorher. Er ließ die Netze fallen und ging Jesus hinterher. Und Jesus hat ihm gesagt, lass die Netze liegen, jetzt bekommst du anderes Werkzeug in die Hand, denn jetzt wirst du Menschen fischen in Zukunft. Das wird jetzt deine Aufgabe sein. Aber auch er hat dieses neue Leben begonnen. Der zweite Punkt, die zweite Phase des geistlichen Wachstums. Dann sind wir also jetzt neu geboren. So, und wenn wir neu geboren sind, dann sind wir zunächst einmal Kinder. Die Phase des Kindseins. Das ist eine Phase, wo ich Regeln lerne. Ne? Als Kind lernt man Regeln, an die man sich möglichst halten sollte, weil sie das Leben erleichtern werden, weil sie dazu da sind, dass ich ein funktionierendes Leben führen kann. Darum gibt es Regeln und die lerne ich als Kind. Und in dieser Phase übe ich es ein, ich übe diese Regeln ein als Kind. Und je weiter ich sie einübe, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass diese Regeln auch gut und richtig sind. Und ich fange an, sie auch anzuwenden, diese Regeln. Das ist die zweite Phase. Auch wenn wir davon reden, wie wächst ein Christ denn eigentlich? Spielregeln lernen. Was findet Gott eigentlich gut und was findet Gott nicht gut? Was sollte ich tun und was sollte ich lassen? Und dann lerne ich so im Laufe meines Christenlebens, naja, gut findet Gott so Dinge wie verzeihen, vergeben, beten, lieben, dienen. Das sind so Dinge, die findet Gott gut. Und was er nicht gut findet, raffgierig sein, zornig sein, gehässig, eigensinnig und so weiter und so weiter. Das lerne ich dann. Und dann übe ich das ein. Bei Petrus war das übrigens auch so. Er hat das auch eingeübt in seinem Leben, was gut ist und was nicht gut ist. So, und dann gibt es aber in dieser zweiten Phase etwas ganz Fatales. Wenn man nämlich in dieser zweiten Phase zu lange stecken bleibt als Christ, wenn man zu lange ein Kind bleibt, obwohl man eigentlich aus diesem Kindesalter schon rauswächst, so will ich das mal beschreiben, dann wird man komisch. Dann wird man so merkwürdig. Man verhält sich noch wie ein Kind, aber man ist es eigentlich nicht mehr. Oder? Das kann auch peinlich sein. Das ist irgendwie nicht richtig, wenn das so ist. Wir haben Laufen und Sprechen gelernt, aber wir wenden es nicht weiter an, in dem Sinne, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir dieses Laufen und Sprechen auch in unserer Entwicklung mit einbauen und einfließen lassen und dadurch Dinge verändern. Und dann werden wir komisch. Also, wenn wir zu lange in dieser Phase bleiben, was passiert denn dann? Dann kann es passieren, dass wir so selbstgerecht werden als Christen, dass wir immer auf diesen Regeln, die wir ja gerade gelernt haben, rumreiten und sagen, hey, wenn man als Christ lebt, dann muss man das und das und das und das befolgen. Dass wir nicht davon loskommen, uns an diese Regeln zu klammern und dabei aber das Leben verpassen, weil wir nur an diesen Regeln kleben. Aber die Regeln sind ja nur Mittel zum Zweck. Bitte verwechselt als Christen nicht die Mittel mit dem Zweck. Die Regeln, die wir haben, die Gebote, die wir haben, die Bibel zu lesen, stille Zeit zu machen, das sind Mittel, die wir haben, die zum Zweck führen sollen, nämlich in die Nähe von Jesus zu kommen. Darum geht es, und erwachsen zu werden und zu wachsen im Glauben. Wenn wir also zu lange dort kleben bleiben, in dieser Phase des Kindseins, ich habe es gesagt, dann werden wir komisch, dann sehen wir die Welt nur schwarz oder weiß. Dann gibt es nichts Buntes. Und jeder andere wird euch sagen, na hör mal, du bist aber verpeilt. Natürlich ist diese Welt bunt. Und nicht nur schwarz-weiß, aber ich als Christ, ich beharre darauf, nein, es ist schwarz-weiß, es ist entweder gut oder entweder schlecht. Und dazwischen gibt es nichts. Und dann verliere ich aber das Leben, weil das Leben sich anders gestaltet. Ich komme gleich zur dritten Phase. Die dritte Phase ist nämlich genau die Phase, wo das deutlich wird, wo ich in die Pubertät komme und wo ich dann erwachsen werde, wie ich nämlich damit umgehe, dass das Leben nicht nur schwarz-weiß ist. Das heißt, erwachsen zu werden. Aber wenn ich in dieser zweiten Phase zu lange bleibe, wisst ihr, was dann passiert? Dann halte ich den Menschen immer wieder, auch den Menschen, die nicht glauben, die Regeln Gottes vor und sage, wenn ihr Christ sein wollt, wenn ihr ein Christ werden wollt und bleiben wollt, dann müsst ihr diese Regeln halten. Und dann passiert etwas ganz Fatales. Ich gewinne keine Menschen für Jesus, sondern ich verprelle sie. Ich sage das sehr bewusst, ich verprelle sie. Und ich habe gesagt, wir wollen offen miteinander umgehen. Ich begegne in unseren Orten, in Ribbesbüttel, in Röttgesbüttel, in Winkel, ich begegne hier Menschen, die verprellt wurden von Christen. Weil genau nämlich das passiert ist, was ich eben beschrieben habe. Es wurde so sehr auf diese Mittelwert, auf diese Regeln geschaut. Und es wurde nicht zugelassen, dass das Leben sich entfalten darf, auch als Christ. Und das ist schwer, dann wieder einen neuen Weg zu finden, wenn ich verprellt wurde, wenn ich verbittert bin und sage, mit den Christen will ich nichts mehr zu tun haben. Das hat nämlich mit meinem eigenen Leben nichts zu tun. Das Empfinden haben sie. Ich möchte gerne, dass wir als Gemeinde uns das bewusst machen. Wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann können wir es auch nicht verändern. Und dass wir dann heraustreten und weiter wachsen im Glauben. Weiter wachsen, das heißt erkennen, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Und diese Freiheit, die macht uns frei, uns auch so krampfhaft sich an diese Regeln zu klammern. Wenn ich mich klammer an etwas, dann werde ich nämlich wieder unfrei. Dann führt mich das wieder in die Unfreiheit hinein. Und genau das soll nicht passieren. Also, lasst uns diese Phase, ich glaube, wir sind eine Gemeinde, die sich in großen Teilen hauptsächlich in dieser zweiten Phase befindet. Ihr könnt mir gerne widersprechen und sagen, Moment mal, was du da sagst, das sehe ich aber anders. Dann reden wir darüber und vielleicht irre ich mich auch. Aber ich sage euch, was mein Eindruck ist nach 7 Jahren, die ich jetzt hier als Pastor tätig bin. Lasst uns aus dieser Phase heraustreten und schauen, was Jesus noch für uns bereithält. Denn wir wollen doch wachsen als Gemeinde. Bei Petrus war das übrigens ganz genauso. Petrus, als er dann mit Jesus nachfolgte, war er jemand, der wirklich auf das Gesetz geschaut hat. Er hat gesagt, so müsst ihr leben. Und wenn ihr so nicht lebt, dann lebt ihr falsch und dann folgt ihr Jesus nicht wirklich nach. Jesus übrigens hatte da eine viel größere Freiheit, die er in sich trug. Und Petrus, er wurde sehr radikal. Er hat Leuten das Ohr abgehauen, zum Beispiel. Jesus hat ihn natürlich zurückgezogen und hat ihm sehr deutlich gemacht, dass das eben nicht der Weg ist. Okay, lasst uns jetzt in die dritte Phase gehen, die Phase des Erwachsenwerdens. Ich nenne es mal die Phase der Pubertät. In der Pubertät, oh, da tun sich Dinge, das ist gewaltig. Ich meine, wir haben auch einige hier heute, die da mittendrin stecken und wir haben auch Eltern hier sitzen, die das gerade miterleben, wie das dann so ist, wenn man sich da verändert. Lasst euch eins sagen, die Pubertät ist unglaublich schön, auch wenn es oft schwierig und schwer ist. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Lebensphase. Das sage ich als jemand, der die Pubertät jetzt nun doch schon einige Zeit hinter sich gelassen hat. Aber es ist toll. Es ist toll, sich zu verändern. Es ist toll, neue Dinge zu entdecken, neue Freiheiten plötzlich zu spüren. Mensch, plötzlich darf ich selbst entscheiden, wann ich abends ins Bett gehe. Plötzlich darf ich selbst entscheiden, was ich tue und was ich lasse. Das ist toll. Das hat dann aber natürlich, auch das habe ich schon angedeutet, im zweiten Schritt wieder was mit Verantwortung zu tun. Plötzlich muss ich selbst entscheiden, was ich tue und was ich lasse. Also es kann dann auch wirklich schwierig werden. Aber diese Phase ist eine tolle Phase. Wenn wir jetzt von dieser Phase im Glauben sprechen, welche Phase ist denn das? Das ist die Phase, wenn ich Regeln gelernt habe als Christ, wie es zu funktionieren hat. Und dann mache ich aber plötzlich Erfahrungen im Glauben. Ich mache Erfahrungen mit mir selbst und ich mache Erfahrungen mit anderen Menschen. Und merke plötzlich, na Moment mal, das ist ja gar nicht 1:1 mit den Regeln, die ich so für mich habe, zu leben. Das funktioniert so ja gar nicht. Erfahrungen, die ich mache mit mir oder mit anderen. Was ist denn, wenn Dinge bei Menschen, an denen mein Herz hängt, wenn diese Dinge schief gehen? Was ist denn, wenn ich um Heilung bete und diese Heilung nicht eintritt? Was ist denn, wenn meine Ehe zerbricht als Christ? Was ist denn, wenn mein Kind nicht so gerät, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Was ist denn, wenn Dinge plötzlich aus dem Ruder laufen? Was ist denn, wenn meine Firma Konkurs geht? Was mache ich denn dann als Christ? Dann passen die Formeln, die ich gelernt habe, plötzlich nicht mehr zu meinem Leben. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Das Leben passt nicht in die Schachtel all dieser fraglosen Gewissheiten, die ich so mit mir herumtrage. Und ich dachte doch, ich hätte es verstanden und ich hätte durchschaut, wie das funktioniert, als Christ zu leben und was die Welt im Innersten zusammenhält. Besonders schwer sind in dieser Phase die Erfahrungen, die ich mit mir selbst mache. Ich hätte nie gedacht, dass das noch in mir steckt. Ja, meine Ehe, sie geht gerade zu Bruch. Und warum geht sie zu Bruch? Weil ich Ehebruch begangen habe. Dass das noch in mir steckt. Ich kenne doch die Regeln. Ich weiß doch, wie es geht. Diese Phase ist eine ganz wichtige Phase im Glauben, um erwachsen zu werden. Nämlich in die eigenen Abgründe zu schauen. Zu erkennen, ich bin befreit. Ich bin frei als Christ. Aber ich schaffe es nicht einfach so in dieser Freiheit zu leben. Das bin ich. Und ich dachte doch, ich hätte es schon längst gepackt. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt nicht locker lassen. Jesus lässt jetzt sowieso nicht locker. Im Gegenteil. Das ist vielleicht die Phase, wo Gott sich gedacht hat, na warte mal, bis du dahin kommst, dann kann ich dir erstmal zeigen, wer ich wirklich bin. Dass ich dich dann nämlich durchtragen werde. Und dass ich dich da nicht fallen lasse in dieser Phase, in der du gerade bist. Ich zeige dir, wer ich wirklich bin, sagt Gott, gerade in dieser Phase. Aus dem Kind wird ein Erwachsener. Und dann ist es wichtig, dass ich in dieser Phase mich nicht verstecke. Dass ich nicht meinen Glauben Glauben sein lasse und mich frustriert wieder in mein altes Leben zurückziehe. Sondern, dass ich dann weiter mutig die Schritte gehe im Glauben. Wie schräg wäre es, wenn ich zurück in die zweite Phase gehen würde. Das wäre doch schizophren. Ich habe erfahren, das funktioniert so nicht, dass ich mich nur an Regeln halte und diese Regeln werden eingehalten, sondern das Leben ist mehr. Wenn wir in dieser Phase sind und ich mache uns Mut, dass wir diese dritte Phase, ich nenne es mal, oder Michael Herbst nennt es auch so, die Phase der Zweifel und der Tiefen. Ich mache uns Mut, dass wir als Gemeinde diese Phase zulassen, denn nur so werden wir wachsen. Ganz persönlich zulassen, aber auch als Gemeinde. Dass wir uns zur Seite stehen in dieser Phase, dass wir einander sehen. Ich habe es vor einigen Wochen schon gesagt, wenn wir als Christen leben, dann heißt das zu sehen zu lernen, den anderen zu sehen. Zwei Dinge sind wichtig an dieser Stelle. Zum einen, wir müssen die Fassade aufbrechen. Die Fassade aufbrechen, hinter die ich mich so gerne verstecke. Ich zeige nicht, dass ich gefallen bin. Ich zeige nicht, dass ich diese Regeln selbst gar nicht einhalte. Sondern ich tue immer noch so, als ob alles in Ordnung wäre. Lasst uns die Fassade aufbrechen. Das dürfen wir voneinander wissen, dass es dem anderen schwerfällt. Dass der andere gefallen ist. Das dürfen wir wissen. Lasst diese Fassade fallen, hinter der wir uns alle, ich beziehe mich da immer mit ein, in das, was ich hier rede, hinter der wir uns alle verstecken. Das ist das eine. Und das zweite ist, habt Interesse am anderen. Da ist in unserer Gemeinde jemand schwer krank. Wie gehen wir damit um? Das erste ist, derjenige, er muss zugeben, dass er schwer krank ist. Er darf sich das eingestehen. Nur dann können wir eine offene Gemeinde sein. Aber das Zweite ist auch, wir müssen hinschauen. Und dann dürfen wir diesem kranken Menschen zur Seite stehen als Gemeinde. Ich habe es erlebt, auch hier bei uns in der Gemeinde, dass genau das eben nicht passiert. Da ist jemand krank und er sagt es selbst gar nicht, dass er krank ist. Und keiner bekommt es wirklich mit. Ich habe es auch erlebt, da ist jemand krank und es ist bekannt, aber es kümmert sich keiner darum. Es ist egal, es ist vielen egal, dass da jemand ist, der Hilfe braucht. Ich spreche die Dinge ehrlich an, weil ich glaube, dass wir sonst nicht weiterkommen, dass wir sonst Dinge nicht verändern können in uns, ich in mir, ihr in euch und wir in unserer Gemeinde. Petrus, auch er hat das erlebt. Petrus ist gefallen, ist ganz, ganz tief gefallen. Er, der immer vorne wegging, war der Erste, der weggelaufen ist, als es ernst wurde. Er hat das auch erlebt. Also lasst uns diese Phase bewusst leben. Und dann kommen wir zur vierten Phase und jetzt ist, das ist dann auch die letzte Phase. Die vierte Phase ist Vertrauen und Anbetung. So nennt es Michael Herbst. Nicht mehr die Formeln, die Regeln und die einfachen Wahrheiten prägen mein Christsein, sondern es geht tiefer. Ich fange an, wirklich zu vertrauen. Alles, was ich in der Phase 2 gelernt habe, das ist ja wahr und das ist ja auch richtig. Aber ich darf es nicht anwenden wie eine Formel, wie eine Sammlung von Sätzen, die die Welt erklären. Lasst uns als Christen nicht versuchen, die Welt zu erklären. Das können wir nicht. Wir können die Welt nicht erklären, auch nicht mit unseren christlichen Formeln. Aber wisst ihr, was wir können? Wir können Gott vertrauen. Wir können Gott vertrauen. Und das macht uns aus als Christen. Alles erklären kann ich nicht, will ich auch gar nicht, muss ich auch gar nicht. Das erwartet übrigens auch gar keiner von mir, dass ich alles erklären kann. Sondern die Menschen wollen sehen, wenn sie sehen wollen, wie ein Christ lebt, dann wollen sie sehen, vertraut derjenige Gott wirklich? Verlässt er sich auf diesen Gott, von dem er redet? Oder ist das alles nur loses Geschwätz, was da aus seinem Mund kommt? Darauf kommt es am Ende an. Nicht, dass ich auf jede Detailfrage eine ganz präzise Antwort habe. Es gibt so viele offene Fragen, die ich bis ans Ende meines Lebens mit mir herumtragen werde, auf die ich keine Antwort finden werde. Das ist so. Aber ich darf Gott vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Und dann sind wir in dieser vierten Phase ein ganz tiefer, ein vertrauensvoller Glaube. Liebe, die sich in Anbetung äußert und nicht nur in der Kenntnis von Wahrheiten. Liebe, die dadurch deutlich wird, dass ich mich hingebe in diesem Glauben und dass ich aus dieser Hingabe dann auch tätig werde. So wird Gemeinde gebaut. Das sind die Phasen. Es geht also darum, erwachsen zu werden. Erwachsen zu werden im Glauben. Und nun ist es so, es ist nicht so, dass ich diese Phasen von 1 bis 4 als Christ durchlaufe. Und wenn ich bei 4 angekommen bin, dann bin ich am Ziel. Das wäre sehr schön. Und da ist dieses Bild unseres Lebens vielleicht etwas schief, weil es nämlich so ist, dass wenn ich als Christ auch schon in Phase 4 war, es immer wieder sein kann, dass ich zurückfalle in die Phasen davor. Natürlich. Natürlich, wenn ich Gott vertraue, dann kann es trotzdem sein, dass ich plötzlich wieder anfange zu zweifeln, weil Dinge mich einfach umhauen. Natürlich ist das so. Also, wir bewegen uns auch immer hin und her zwischen diesen Phasen. Aber lasst uns eine Gemeinde werden, in der wir uns immer mehr in Phase 3 und in Phase 4 bewegen. Das sollte unser Ziel sein. Ein Impuls jetzt zum Abschluss. Ihr wisst, bei den Predigten gibt es zum Abschluss immer etwas als Hausaufgabe, etwas zum Weiterdenken, etwas zum Mitdenken. Zunächst einmal, es sind heute zwei Punkte, die ich euch jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte. Das erste, wir wollen eine Gemeinde sein, in der wir richtig von uns denken. Denkt an das erste mit der Freiheit. Wir wollen richtig von uns denken. Was heißt das? Wir sind frei. Lasst uns das einüben, diesen Gedanken. Wir sind frei. Und wir dürfen als freie Christen, als freie Menschen leben. Lasst uns das einüben. Sagt euch das immer wieder. So, und das Zweite, jetzt geht es um Wachstum. Ich frage mich, in welcher Wachstumsphase des Glaubens befinde ich mich eigentlich gerade ganz persönlich? Könnt ihr für euch mal überlegen. Wo steckt ihr gerade von dem, was ich gerade beschrieben habe? Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Auch da dürfen wir gerne drüber nachdenken. Wo stecken wir eigentlich? Und dann nehmen wir uns fest vor, den nächsten Schritt zu gehen. Also zu wachsen, uns weiterzuentwickeln. Wo stecke ich gerade und was ist jetzt der nächste Schritt? Was muss ich jetzt tun, um sozusagen in die nächste Phase hineinzukommen? Für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und dann lasst uns gemeinsam Schritte gehen. Und eins dürfen wir wissen, Jesus begleitet uns auf diesem Weg. Niemals, aber auch wirklich niemals, lässt er uns fallen. Paulus würde durchdrehen, wenn wir auf den Gedanken kämen, dass Jesus uns nicht begleiten würde auf diesem Weg. Er tut es, seid dessen ganz gewiss. Amen.